Willkommen zu Wind Talks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über die Themen, die die Branche bewegen und wie der Verband sie einordnet. Diesmal mir zugeschaltet ist Bärbel Heidebruck, die Präsidentin des BWE. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Ja, wir haben uns dazu entschieden, eine Aufnahme, die wir fertig im Kasten hatten, nicht zu verwenden, sondern jetzt ad hoc, es ist Montagnachmittag, nochmal uns zusammenzuschalten, um über das geleakte EEG-Papier zu reden. Wie schätzt du es denn insgesamt ein?
Das EEG und das Netzpaket, die muss man ja in Kombination sehen, sind relativ unausgegoren, viele Dinge passen da noch nicht zusammen. Und insgesamt kann man feststellen, ist diese Tendenz, sie führen in Kombination dazu, dass der Ausbau der Erneuerbaren und insbesondere auch der Windenergie, aber auch aller anderen Erneuerbaren eingebremst werden soll.
Ich glaube, der Punkt, der der Branche am meisten auf dem Herzen lag, war diese EU-rechtliche Vorgabe, dass das Design geändert werden muss und die Einführung der sogenannten Contracts for Difference, der CFDs, mit dieser Novelle jetzt passieren musste. Wie schätzt du das ein? Was ist da im aktuellen Papier zuzusagen?
Genau, die CFDs bilden ja den neuen Finanzierungsrahmen der Erneuerbaren und da gab es eine lange Diskussion, ob diese nun produktionsabhängig oder produktionsunabhängig sein sollten. Produktionsabhängig, das wäre so praktisch wie bisher auch die gleitende Marktprämie war. Das heißt, dass jetzt praktisch der gleitenden Marktprämie eine Obergrenze hinzugefügt wird, über der abgeschöpft werden kann, dass wir also einen Bereich haben, in dem sich der Preis für erneuerbare Energien bewegen kann. Unter diese Untergrenze kann der Preis nicht fallen, darüber wird abgeschöpft. Es soll angeblich wohl auch einen Korridor geben, das ist noch nicht so ganz klar. Wir hatten damals einen Korridor ähnlich der Strompreisbremse von 3 Cent vorgeschlagen. Also zu diesem Punkt könnte man sagen, CFD, wenn es denn so eingeführt wird, wie wir es hier verstehen, Check, Haken dran, damit können wir gut leben.
Und jetzt gibt es ein weiteres EU-Gesetz, das gleichzeitig diskutiert wird, und zwar das NZIA, der Net Zero Industry Act. Und da gibt es Volumenvorgaben, die auch das EEG betreffen. Wie sieht es damit aus?
Genau, der Net Zero Industry Act soll ja Produktion in Europa sicherstellen bzw. schützen. Es gibt ein bestimmtes Volumen. Von diesem Volumen sind für Wind 3,5 Gigawatt pro Jahr vorgesehen. Es soll dafür eine besondere Ausschreibung geben. Ursprünglich ist im BMWE mal diskutiert worden, dass das ein zusätzliches Ausschreibungsvolumen sein sollte, ähnlich wie bei den Innovationsausschreibungen. Jetzt in dem veröffentlichten oder dem geleakten Entwurf stellen wir fest, dass dieses Volumen von der normalen Ausschreibungsmenge abgezogen werden soll. Das heißt also, dass sich das Ausschreibungsvolumen nicht erhöht, sondern gegebenenfalls sogar noch niedriger wird, nämlich wenn die NZIA-Mengen nicht vollständig ausgeschöpft werden können, weil die Kriterien beispielsweise noch unklar sind, weil sie nicht gut zu erfüllen sind. Also da ist durchaus ein Risiko, dass wir eben weniger als diese 10 Gigawatt tatsächlich in den Ausschreibungen bezuschlagen können, dass also der Zubau dadurch verlangsamt werden könnte. Und es hätte hier durchaus die Chance gegeben, diese Mengen aufzuschlagen. Damit hätten wir ein etwas größeres Ausschreibungsvolumen. Wir als BWE haben ja schon öfter darauf hingewiesen, dass wir das durchaus brauchen, um letztendlich die 115 Gigawatt in 2030 an installierter Leistung Wind an Land überhaupt zu erreichen. Es wäre hier also eine Chance gewesen. Diese Chance hat der Gesetzgeber nicht genutzt und hat von daher das Volumen bestenfalls erhalten. Es ist aber eher zu befürchten, dass sich das wirklich bezuschlagte Volumen verringern wird.
Letztes Stichwort. Du hast in der Einleitung schon gesagt, eigentlich müssen wir das sogenannte Netzpaket und die EEG-Novelle zusammendenken. Wie schätzt du das Netzpaket aus jetziger Sicht ein?
Ja, beim Netzpaket haben wir ja schon festgestellt als Verband, insbesondere der sogenannte Redispatch-Vorbehalt ist hier zentral. Das heißt, dass in Gebieten, in denen im letzten Jahr mehr als 3% der Strommenge abgeregelt worden ist, dass in diesen Gebieten bei neuem Zubau von Anlagen keine Entschädigung mehr für Abregelung gezahlt werden soll. Das macht in diesen Gebieten, da ich die Abregelung nie kalkulieren kann und damit auch nicht kalkulieren kann, wie viel Ertrag mir fehlen wird, macht es in diesen Gebieten praktisch Neuprojekte nicht mehr finanzierbar und dadurch nicht mehr realisierbar. Wir erhalten dadurch dann eine Verringerung der Flächenkulisse, weil diese Gebiete quasi nicht mehr nutzbar sind. Wir haben auch schon festgestellt, dass dieser Redispatch-Vorbehalt nicht EU-konform ist. Darüber hinaus haben wir noch einen Konflikt mit Landesrecht, weil ja normalerweise die Flächenausweisung Landessache ist in den Raumordnungsverfahren. Das widerspricht sich hier, weil die Länder Flächen ausweisen, die dann nachher durch den Redispatch-Vorbehalt nicht mehr genutzt werden können. Wir glauben, dass das nicht die Lösung ist für das Problem. Und wir haben durchaus andere Vorschläge gemacht, aber darauf können wir ja vielleicht noch eingehen.
Bärbel, wir haben einen engen Zeitplan. Es soll bis Ende März durchs Kabinett gebracht werden. Also wir haben hier wirklich viel Druck auf der Tube. Merkt man das dem Entwurf insgesamt an?
Ja, man merkt das dem Entwurf schon an. Natürlich könnte man jetzt wieder argumentieren, es ist ja nur ein Leak, aber trotzdem. Wir merken, dass sehr viele Dinge in diesem Gesetzespaket noch nicht wirklich stimmig sind, noch nicht ausgegoren sind, dass noch nicht klar wird, wie das wirklich umgesetzt werden kann.
Zum Beispiel Strommengenpfad, Paragraph 4a. Warum ist das wichtig, ob dieser Strommengenpfad im EEG steht oder nicht?
Ja, die Regierung sagt zwar, sie möchte an dem Ziel 80% der Strommenge klimaneutral bis 2030 möchte sie festhalten, aber sie sagt eigentlich nicht mehr 80% von was. Positiv ist zu bewerten, dass die Ausbauziele, also 10 Gigawatt pro Jahr Ausschreibungsvolumen, dass das zwar erhalten bleibt. Da ich aber die Bezugsgröße verloren habe, kann ich eigentlich mein Ziel gar nicht mehr monitoren.
Eigentlich hatten wir ja schon mal gesagt, wenn man sich an die Ziele des Strommengenpfads hält, dann reichen die 10 GW nicht. Und da fällt jetzt auch eine Steuerungsmöglichkeit der BNetzA weg, wenn man den Strommengenpfad formal aufgibt. Und 10 GW ist insgesamt, hast du jetzt eher positiv beurteilt, habe ich das richtig verstanden?
Ich habe positiv beurteilt, dass zumindest das erhalten geblieben ist, aber du hast vollkommen recht. Dadurch kann die BNetzA auch nicht mehr nachsteuern. Vorher konnte sie durchaus sagen, wenn sie merkt, sie ist nicht mehr auf diesem Ausbaupfad, wir haben nicht mehr diese Anteile an den Strommengen, dann konnte sie nachsteuern und Volumen aufstocken. Diese Möglichkeit ist jetzt wirklich genommen.
Der Glaube ans Wachstum ist auch aus dem EEG offiziell rausgestrichen worden.
Ja, das hat ja schon der Monitoringbericht so ein bisschen gezeigt. Die Gutachter hatten gesagt, zwischen 600 und 700 Gigawatt werden wir brauchen. Die Gutachter hatten aber auch gesagt, sie sehen das eher am oberen Rand. Frau Reiche hat dann gesagt, sie sieht es eher am unteren Rand. Also wir merken schon, dass hier eben diese Tendenz sich einfach so, und das ist dieser Geist, der eigentlich alle Gesetzentwürfe atmen. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Erneuerbare. Und natürlich steht dahinter, erstens, die Netze sind nicht so weit ausgebaut, also wir können das nicht transportieren, deswegen lass mal lieber langsamer machen. Und natürlich auch dieses Vorhaben, Gaskraftwerke zu bauen, wenn ich nicht so viele Erneuerbare habe, dann brauche ich natürlich unter Umständen auch mehr Gaskraftwerke. Also man merkt da schon so einen Zusammenhang und hat insgesamt das Gefühl, dass hier angelegt ist, wir wollen die Erneuerbaren einbremsen. Wir haben das jetzt hier nur für Wind dargestellt. Bei Solar ist es ja sehr krass mit der Streichung der Aufdachförderung und auch in den anderen Branchen merkt man, dass es sehr ambitionslos ist.
Warum ist das so krass? Ist denn das so ein Riesenanteil, die Aufdachförderung? Oder was ist aus systemischer Sicht das Relevante da?
Das Relevante ist, dass mit der Photovoltaik Aufdachförderung jeder normale Bürger oder viele Bürger eben Teil der Energiewende werden konnten. Dadurch, dass sie Photovoltaik auf dem eigenen Hausdach installiert haben, das war häufig der Einstieg in Elektromobilität, der Einstieg in die Wärmepumpe. Dadurch, dass sie jetzt eben nur noch die Menge auf dem Dach installieren können, die sie wirklich auch selber verbrauchen, wo sie sich auch jetzt zutrauen, dass sie sie konkret verbrauchen, das wird den Photovoltaikzubau deutlich einschränken. Die Menschen werden verunsichert sein, die Amortisationszeiten für die Anlagen werden deutlich länger und von daher wird das einbremsen. Und es ist neben der Menge, die uns tatsächlich auch fehlen wird an erzeugter Strommenge, ist es einfach ein psychologischer Effekt. Wenn man das alles schon tut, wenn man sagt, man möchte, dass die Menschen eben mehr Strom selber verbrauchen, sich mehr marktgerecht verhalten. Dann müsste man sie auch technisch in die Lage dazu versetzen. Dann müsste man hier wirklich Druck auf den Smart Meter Rollout machen. Dann müsste man Konzepte wie Energy Sharing wirklich vorantreiben, damit die Menschen eben auch wirklich eine realistische Möglichkeit haben, den Strom zu erzeugen und auch vor Ort zu verbrauchen. Aber das ist eben wieder so ein Punkt, der für ganz viele Punkte in den Gesetzespaketen gilt. Diese Möglichkeiten, dieses Anreizen, dieses, ja, wir wollen das schaffen und wir gucken, wie wir das schaffen können, das fehlt an ganz, ganz vielen Punkten. Das fehlt bei der Photovoltaik, das fehlt in den sogenannten Netzengpassgebieten, von denen wir ja auch schon gesprochen haben. Und von daher finde ich, dass beide Gesetzespakete hier deutlich unambitioniert sind.
Deutlich unambitioniert. Klang gerade sogar, finde ich, noch ein bisschen vernichtender. Hast eigentlich bisher noch kein gutes Haar dran gelassen. Gibt es für dich auch Dinge, die du positiv an diesen Paketen oder vor allen Dingen, sagen wir mal, am EEG, das Netzpaket haben wir ja schon hinlänglich kritisiert, dass es wirklich am Problem vorbeigeht. Aber in Bezug auf das EEG, gibt es da positive Dinge, die du da rausliest, aus diesem ersten Entwurf, aus dem ersten Leak wohlgemerkt?
Ja, natürlich. Grundsätzlich, wirklich aus Sicht der Windenergie, ist es gut, dass wir bei den produktionsabhängigen CFDs bleiben. Dafür hatten wir immer sehr geworben als Bundesverband. Wir hatten immer gesagt, wenn wir hier einen Bruch im System haben, geht die Finanzierbarkeit verloren, dann können die Banken die Projekte nicht mehr einschätzen. Von daher ist das aus Windsicht wirklich ein großes Fund, dass wir hier bei den produktionsabhängigen CFDs geblieben sind. Auch, dass es hoffentlich in Klammern wirklich auch einen Marktwertkorridor geben wird. Das ist wirklich positiv. Es ist auch positiv, dass wir bei der Ausschreibungsmenge geblieben sind, beziehungsweise, dass wir sie nicht nach unten korrigiert haben. Natürlich hätten wir uns einen nach oben korrigieren gewünscht. Und man muss auch sagen, wenn die NSIA-Ausschreibungen jetzt wirklich so gestaltet werden, dass wir da als Branche gut drauf bieten können, dass wir sie gut füllen können, dann ist das durchaus auch ein positiver Aspekt. Auch für NSIA hatten wir als BWE immer geworben. Er muss dann aber auch, diese Ausschreibungen müssen dann auch wirklich dazu dienen, Produktion in Europa zu stärken, der Produktion in Europa eine Chance zu geben, sie anzureizen. Das war immer etwas, wofür wir sehr gekämpft haben. Und darauf kommt es jetzt in der Ausgestaltung aber eben an.
Eigentlich bräuchten wir ja gerade jetzt die Ambitionen. Denn was sind eigentlich Alternativen zu erneuerbaren Energien für unsere Stromversorgung?
Ja, es ist ja ganz klar, die einzige Alternative, die wir zu Erneuerbaren in Deutschland haben, ist Energie zu importieren.
Und zwar also Gas oder?
In Form von Gas, von Öl. Wir haben immer schon gesagt, erneuerbare Energien haben wirklich das Potenzial, Deutschland resilient zu machen, unabhängig durch diesen erneuten Kriegsausbruch in der Region, im Iran, durch die Sperrung der Straße von Hormuz, werden wir erleben, dass die Gaspreise, die Ölpreise, dass sie wieder sehr steigen können. Wir merken wieder, wir kommen da in eine Abhängigkeit. Jedes Gesetz, was darauf hinzielt, dass wir mehr Gas brauchen und von daher mehr von Importen abhängig werden, das ist für Deutschland nicht gut, weil wir diese Resilienz, diese Unabhängigkeit, die braucht unsere Wirtschaft. Und wir merken ja auch, wenn man mit der Industrie spricht, sie haben sich längst auf den Weg gemacht. Sie wollen elektrifizieren, sie wollen unsere grüne Energie. Sie sind auf dem Weg und da müssen wir jetzt weitergehen und nicht zurück in alte Abhängigkeiten. Wir haben beim Ukraine-Überfall gemerkt, wie schlimm das für Deutschland war, dass wir da komplett von russischem Gas beinahe abhängig waren. Wir haben es geschafft, das zu überwinden, aber es hat uns eine Menge Geld gekostet und jetzt schlittern wir im Moment wieder in neue Abhängigkeiten, indem wir uns mehr abhängig von Gasimporten machen. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Es liegen eine Menge Lösungen auf den Tisch. Man kann auch aus diesem EEG, man kann auch aus diesem Netzpaket eine Menge Gutes machen. Wir haben konstruktive Vorschläge geliefert, wie wir durch Nutzen statt Abregeln, durch Netzanschlusspunktüberbauung, durch eine bessere Ausnutzung der Netze, durch Integration von Flexibilitäten, durch Energy Sharing, all diese Punkte, die wir immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt haben, die könnten dazu führen, dass wir das Gesetz wirklich deutlich besser machen. Und wir wünschen uns da, auch wenn die Zeit knapp ist, einen Dialog mit der Bundesregierung, um hier zu konstruktiven Vorschlägen zu kommen.
Ja, und man muss vielleicht bei den Importen auch nochmal diesen Punkt betonen, die Abhängigkeit ist auch eine sehr einseitige Abhängigkeit. Also selbst wenn man sich Statistiken anguckt und dann der Eindruck entstehen könnte, es gibt ganz viele verschiedene Quellen, aus denen man jetzt LNG kauft oder so. Es gibt eigentlich nur zwei Produzenten, wo das herkommt, das sind Russland und die USA.
Das ist richtig. Natürlich hat Katharina Reiche sehr richtig gesagt, dass wir im Moment in Deutschland zu 80 oder 90% Pipeline-Gas bekommen und das kommt natürlich aus Europa. Das ist schon richtig. Und von daher werden wir auch nicht unbedingt in eine Gasknappheit vielleicht kommen. Aber trotzdem hat das natürlich Auswirkungen auf den Preis, wenn Gas an anderer Stelle knapp ist. Wir sollten insgesamt darauf setzen, uns so unabhängig wie möglich von allen Energieimporten zu machen.
Ich würde gerne noch einmal auf das Gutachten verweisen, das du anfangs angesprochen hattest, der Kanzlei. Das sollte man sich auf jeden Fall, denke ich, nochmal angucken. Das ist vor allen Dingen für Kommunen relevant. Wir haben eine europarechtliche Einordnung und eine Einordnung, die eher auf die Thematik Flächenausweisungskompetenz der Länder einzahlt. Bärbel, hast du noch was, was du auf jeden Fall in diese Debatte um das EEG und um das Netzpaket einbringen möchtest?
Mir ist es wirklich ein Anliegen, dass wir jetzt in einen konstruktiven und lösungsorientierten Dialog kommen. Es bringt nichts zu sagen, dies ist schlecht oder jenes ist schlecht, wenn man keine besseren Vorschläge hat. Aber wir als Verband haben durchaus Lösungsvorschläge vorgelegt. Es ist möglich, es ist auch möglich, man muss auch keine Probleme dabei negieren. Natürlich ist der Netzausbau zu langsam gewesen und die Digitalisierung ist nicht schnell genug vorangegangen. Aber wir haben Lösungen, wie wir hier gemeinsam zum Ziel kommen können. Und der erneuerbaren Ausbau ist zentral für Deutschland, ist zentral für unsere Wirtschaft. Und daran müssen wir festhalten und dafür müssen wir weiter kämpfen.
Danke, Bärbel.
Herzlichen Dank, Nicola.
Und das war Wind Talks, der energiepolitische Podcast. Diese Woche mit einer etwas ungewöhnlichen Aufnahmesituation. Ich bitte den Ton zu entschuldigen, falls das nicht die gewohnte Qualität hatte. Wir hören uns hier alle zwei Wochen zur energiepolitischen Lage. Ihr findet uns im Internet unter www.wind-talks.de und überall da, wo es Podcasts gibt.